Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich schon mal mit dieser Einstimmung.
Die Leute schauen auch deshalb so gern den Bachmann-Preis, weil sie hier unmittelbar bei etwas dabei sein können, was sich ansonsten meist nur im Verborgenen abspielt.
Ja, so sagt es der Juryvorsitzende Klaus Kastberger. Und auf geht's damit bei uns zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur. In Klagenfurt beginnt heute das Lesen um die begehrten Preise beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, heuer als Doppeljubiläum gefeiert. 50 Jahre Klagenfurt, 100. Geburtstag der Namensgeberin. Gestern Abend war feierliche Eröffnung. Deutschlandfunk Kultur ist in Mann- und Frauenschaftsstärke dabei und wir hören erste Stimmung. Eindrücke, auch die Stimme dann später einer früheren Preisträgerin her. Alles das in der Lesart. Willkommen allerseits. So, und jetzt der alljährlich frohe Blick nach Österreich im Sommer. Heute beginnen sie die Tage der deutschsprachigen Literatur, wie der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb offiziell heißt. Das längst legendäre dreitägige Wettlesen im österreichischen Klagenfurt. Hier live in Anwesenheit der Jury vor Publikum und im Fernsehen, da wurden literarische Karrieren gestartet oder vorzeitig beendet. Klar sind wir am Ort des Geschehens. Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion sind gestern mit dem Zug und ja, Funkbahn-Chaos mit stundenlanger Verspätung eingetroffen. Dabei ist auch unsere Andrea Gerg. Hallo Andrea.
Hallo Joachim.
Du stehst jetzt im Garten des ORF-Theaters, wo die Lesungen stattfinden. Wie sieht es denn da so aus unter Blumen? War schon wer zu sehen?
Also da ist schon richtig viel los da draußen im neuen Ingeborg-Bachmann-Park, so heißt das Gelände jetzt vor dem ORF-Theater. Und ich muss gestehen, ich habe mich ins kühle Studio geflüchtet, weil das draußen einfach viel zu heiß ist. Und es schaut aber trotzdem so ein bisschen aus wie am Strand. Da liegen, stehen so Liegestühle rum, auf denen Bachmann-Zitate gedruckt sind. Und es sind eben ganz viele Leute da. Angeblich sind ja Reisegruppen aus Deutschland gekommen, hat der Juryvorsitzende Klaus Kastberger gestern in seiner launigen Rede gesagt, weil es ja immer wieder das Gerücht gab, dass der Bachmann-Preis abgeschafft wird. Es wollten alle beim 50. Mal nochmal dabei sein und schwitzen jetzt hier unten und warten auf die erste Lesung, die bald anfängt. Aber wie gesagt, da fehlt so ein bisschen der kühlende Wörthersee. Da kommen wir erst in der Pause hin.
Na, hoffentlich sind ein paar Paletten mit schönem Mineralwasser mit Kühlen bestellt worden. Ja. Gestern Abend, Andrea, war Eröffnung. Die frühere Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert, sie hat die traditionelle Rede gehalten. Wie war die denn?
Ja, also die Eröffnung, muss man sagen, fand auch zum ersten Mal draußen statt. Da waren ganz viele Redner, der Landeshauptmann, die ORF-Chefin und eben die 86-jährige Helga Schubert, die super aussah in ihrem Kleid und ganz fidel war. Und sie hat irgendwie eine Rede gehalten, die den Titel trug mit einer Bitte aus dem Vater Unser und führe uns nicht in Versuchung. Da ging es um Glauben, um Sprache, aber ganz eng entlang an ihrer eigenen Bachmann-Lektüre und ihrem eigenen sehr besonderen Verhältnis zu dieser Veranstaltung, denn sie war ja 1980 von Günter Kunert eingeladen und da durfte sie nicht ausreisen. Hören wir sie mal.
Ich durfte also nicht nach Klagenfurt reisen und sagte bedauernd ab. In dem Sinne, dass mir die Teilnahme verboten sei, dass ich darum zu meinem Bedauern kein Ausreisevisum nach Österreich erhalte und ich hoffe, dass sich die politischen Verhältnisse in dem Land einmal so ändern werden, dass ich mich meinen österreichischen Lesern und Leserinnen vorstellen kann. Eine Mischung aus Schweg und Eulenspiegel war ich.
Also sie hat dann auch noch aus ihrer Stasi-Akte vorgelesen. Sie durfte nicht ausreisen, weil man sagte, die Autoren aus der DDR würden hier bei diesem Wettbewerb manipuliert werden. Sie war sehr betrübt darüber. Dann war sie 3 Jahre Jurymitglied und sensationell, vielleicht erinnert sich noch mancher, 2020 im Corona-Jahr, da hat sie dann den Bachmann-Preis gewonnen. Und das hat ja ihrer Arbeit nochmal einen richtigen Schub verpasst. Also große Aufmerksamkeit seitdem für diese tolle Schriftstellerin.
So, und heute geht's los mit den Neuen, den Jungen. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Was passiert denn heute so?
Ja, also erstmal muss man sagen, es ist schon interessant, dass diesmal 10 Autorinnen und nur 4 männliche Autoren dabei sind. Wenn man an die Schreibkrise des Mannes, wie ja neulich so ein Zeitartikel hieß, denkt, ist es ja eine ganz ordentliche Quote. Es sind ein paar vielversprechende Namen dabei, aber auch mögliche Entdeckungen. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf die Münchnerin Slata Rochal. Die hat schon angekündigt, dass sie der Jury gar nicht zuhören will, sondern lieber irgendwie weggeht, wenn die anfangen zu diskutieren. Da könnte sich so ein kleines Skandälchen ankündigen.
Das ist doch nicht erlaubt, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also das hat man ja immer ganz gern, wenn hier so ein bisschen was passiert, was die ganze Reglements durcheinander bringt. Ich bin sehr gespannt auf Ozan Zakaria Kes-Kinkelic. Der hatte ja im Herbst so ein gefeiertes Debüt. Hundesohn hieß das, der liest morgen. Und jetzt gleich fängt Fiona Sironic an zu lesen. Die war auch mit Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft. So eine queere Liebesgeschichte auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Also da sind einige beachtliche, aber und auch zwei Sprachkünstler. Und das sorgt bei der Jury auch immer für heftige Diskussionen. Da freue ich mich auch schon drauf.
Nun ist in diesem Jahr doch ein bisschen was Besonderes, so mit dem Doppeljubiläum. 50 Jahre Klagenfurt werden begangen und 100 Jahre Ingeborg Bachmann. Wie schlägt sich das denn so höher nieder? So in kombinierten Feierlichkeitsaktionen vielleicht?
Auf jeden Fall. Also gestern wurde ja die Eröffnung schon im Fernsehen übertragen, sonst war die immer nur als Stream da. Das Preisgeld für den Hauptpreis wurde von 25 auf 30.000 Euro erhöht und das, nachdem letztes Jahr ja alles Mögliche abgeschafft worden war. Also das Stadtschreiberstipendium fiel weg, der Bürgermeisterempfang, auch der Nachwuchsworkshop, der immer vorgelagert ist. Diesmal gibt es sogar ein Straßenfest heute Abend in der Hänselstraße, wo es ja seit einem Jahr in dem Wohnhaus von Ingeborg Bachmann, da gibt es eben jetzt heute Abend ist richtig was los. Also nach dem Ganzen, wo alle dachten, ja 50 Jahre und das war's, die Stadt Klagenfurt gönnt sich das nicht mehr, scheint das Gegenteil der Fall zu sein und da ist nochmal so richtig Aufwind drin.
Du hast schon gesagt, jetzt fangen die Kandidaten an, die ersten 5 Kandidaten lesen. Wie geht's los, was passiert noch so?
Ja, also wie gesagt, heute lesen gleich 3 von diesen bekannteren Leuten, Fiona Sironic, Kurt Prödel und Jovanna Reisinger. Die wird übrigens auch am Samstag in unserer Lesart-Sondersendung dabei sein. Wir machen ja auch einiges aus Klagenfurt. Der Sender vergibt auch einen eigenen Preis und wer den bekommt, das verraten wir dann gleich auch am Sonntagvormittag. Also es ist wirklich richtig viel was los und ich bin am meisten gespannt wieder auf die Jury-Diskussion, weil das so genau über Literatur gesprochen wird und auch über Formen in Literatur, über Ästhetik, das gibt es eigentlich nur noch hier in Klagenfurt.
Danke dir, Andrea Gerg, mit den ersten Stimmungsbildern und Tönen vom Bachmann-Wettbewerb. Morgen hören wir uns wieder. Schönen Tag und ja.
Ja, bis dann, Joachim.
Und schön abkühlen. Und jetzt gleich Klagenfurt zum Zweiten von der aktuellen Stimmung im Jubiläumsjahr 2026 haben wir gerade gehört und nun wollen wir aus erster Hand erfahren, wie das so ist, wenn man dort teilnimmt und sogar gewinnt. Am Telefon in Salzburg, wo sie lebt, ist jetzt Birgit Birnbacher. Sie hat vor 7 Jahren, 2019, den Hauptgewinn, den Ingeborg-Bachmann-Preis errungen. Hallo, ich grüße Sie, Frau Birnbacher.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Sie haben damals vor 7 Jahren den wohl heißesten Bachmann-Preis bei rund 40 Grad entgegengenommen. Könnte dieses Jahr auch wieder so sein. Wie haben Sie den Moment in Erinnerung?
Ja, ich glaube, eine gewisse Leidensfähigkeit gehört in Klagenfurt immer dazu, sei es jetzt ob des Wetters oder aus anderen Gründen. Die Hitze und die aufgeheizte Stimmung im Studio, das ist, glaube ich, von Klagenfurt gar nicht zu trennen.
Ja, ich meine, das mit dem aufgeheizt und hitzig und heiße Diskussion und heißer Stuhl. Ne? Ich meine, dieses Besondere an diesem Wettlesen in Klagenfurt. Was würden Sie denn sagen, welche Art von Text und Vortrag kommen denn so am besten an? Muss man ja vorher ein bisschen gucken, ne? Was man liest.
Ja, ich glaube, ich bin da wirklich die absolut Falsche, die Sie so etwas fragen, weil meine Chancen waren ja jetzt diplomatisch ausgedrückt völlige Außenseiterchancen. Und ich glaube auch, dass mein Juror Stefan Gmünder, der damals noch dabei war, und ich so ziemlich das am wenigsten vorbereitete Team gewesen sind. Das hat ganz verschiedene Gründe gehabt, aber wir haben nicht mal, kann ich mich erinnern, eine Art Vorgespräch geführt und sind da wirklich so reingestolpert in diese Situation, die dann auch noch sogar relativ dramatisch auch war, weil eine liebe Jurorin dann während meiner Lesung einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hat. Ja, es ist schon drunter und es geht auch hinter den Kulissen dann drunter und drüber und in der Kamera sieht man das gar nicht immer so.
Das stelle ich mir jetzt aber wirklich besonders vor. Da sitzt man, ist aufgeregt, liest und dann fällt da irgendwie eine Jurorin vom Stuhl. Aber ich meine, so allgemein, das wird ja immer so beschrieben, ne? Also Sie haben mal gesagt, für uns Autoren ist Klagenfurt immer noch brutal genug, ja. Genau weil man natürlich da vor aller Augen kritischen Ohren lesen muss. Wie haben Sie das empfunden? Ich meine, das sind so 25 Minuten. Da sitzt man ja schon wirklich auf dem heißen Stuhl, ne?
Ja, auch das war eben dann durch meine, also dadurch, dass meine Lesung eine einzige Extremsituation eigentlich war. In der ersten Minute ist es passiert mit dem Zusammenbruch. Dann ist mir bedeutet worden, einfach weiterzulesen. Die Kameras haben ausschließlich auf mich gehalten, ich dann irgendwie starr drauf kommt, dass ich einen Text doch auswendig kann, was ich gar nicht gewusst habe. Und dann haben Sanitäter unter dem Tisch die Jurorin versorgt. Und es war eigentlich ein Riesentumult. Wahrscheinlich habe ich den Bachmann-Preis aus Mitleid bekommen, denke ich mir oft, weil das war schon auch recht so. Ja.
Aber Frau Birnbacher, ich meine, gut, also man spricht ja immer so literaturbetriebsmäßig vom Klagenfurt gern so als schönstes Klassentreffen, ne? Von Kritikern und Kritikern, die ganze Verlagsbranche, alle Medien sind ja da. Aber ich meine, für die Autorinnen und Autoren, da geht es ja schon viel, wirklich um viel. Sie waren nun nicht ganz unbekannt, hatten schon Auszeichnung, Stipendium bekommen, aber war der Bachmann-Preis trotzdem nochmal so ein Schub für Sie?
Ja, absolut. Also ich staune immer wieder. Ich habe das auch damals total unterschätzt, wie wichtig der Bachmann-Preis tatsächlich schon ist bei uns in der Branche und auch nachhaltig wichtig ist. Also ich staune immer wieder darüber, weil aus meiner Sicht unterliegt es ja doch auch sehr vielen Zufällen oder vielleicht eher gesagt einer gewissen Dynamik, wer jetzt diesen Preis bekommt und wer nicht. Und diese Dynamik macht ja auch Klagenfurt aus. Und dadurch staune ich manchmal, dass er doch so viele Auswirkungen hat.
Im Jahr darauf kam gleich ein Roman, der natürlich dann sofort breit besprochen wurde. Jetzt gerade wird der neueste aber auch schön gefeiert. Sie wollen uns erzählen, heißt er. Ich meine, das ist schon eine Erfolgsspur, in der Sie so seit dem Bachmann gehen, könnte man sagen, ne?
Ja, es schaut von außen immer alles ein bisschen toller aus, als es ist, aber ich bin schon sehr dankbar und glücklich, dass mir dieser Weg auch bereitet worden ist, sicher durch den Bachmann-Preis auch, ja.
Der Bachmann-Preis, wie es ist, in Klagenfurt zu lesen und zu gewinnen, Birgit Birnbacher, Preisträgerin 2019, hat uns davon erzählt, hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, Frau Birnbacher, und einen hoffentlich kühlen Tag, wahrscheinlich nicht, ne?
Danke Ihnen, liebe Grüße.
Alles Liebe und Gute, und unsere Berichterstattung, die geht natürlich weiter am laufenden Band in unserem Programm zu Klagenfurt bis Sonntag. Die Leser dem Deutschlandfunk Kultur, wo wir derzeit täglich Stories made in USA vorstellen. Mit Blick auf das große US-amerikanische Jubiläum nächste Woche am 4. Juli, 250 Jahre Unabhängigkeit. Und wir würdigen dieses Jubiläum mit wichtigen, einflussreichen Romanen Great American Novels vom 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart. Moby Dick und Huckleberry Finn hatten wir schon, und heute hören wir vom nächsten Roman mythischen Namen, Der große Gatsby. Und diesen Roman von F. Scott Fitzgerald verbinden ja viele Menschen mit Film, Bildern und Figuren. Seit den 1920er Jahren, als der Roman erschien, wurde er mehrfach verfilmt. Zuletzt haben Robert Redford und Leonardo DiCaprio die rätselhafte Figur dieses großen Gatsby verkörpert. Das Buch ist heute immer noch Schullektüre in den USA, auch in Deutschland im Englischunterricht, und inzwischen hat sogar BookTok den großen Gatsby entdeckt. Miriam C. stellt ihn nun vor und was er uns auch über die USA von heute erzählen kann.
Stories made in USA.
Long Island, Anfang der 1920er Jahre. Auf einer Rasenfläche vor einer prunkvollen Villa direkt am Ufer werden Zelte aufgebaut. Kellner tragen schon Tabletts mit Champagnergläsern und kunstvollen Hors d'oeuvres. Und bald werden hier schöne und reiche New Yorker vorfahren. Sie werden trinken, tanzen, flirten und erst tief in der Nacht wieder verschwinden. Jay Gatsby ist berüchtigt für seine rauschenden Partys.
Wer ist dieser Gatsby?
Kennen Sie ihn?
Ein Kriegsheld. Mr. Gatsby existiert nicht.
Gatsby? Welcher Gatsby?
In Baz Luhrmanns überbordender, beinahe grellen Verfilmung von 2013 spielt Leonardo DiCaprio den glamourösen Mr. Gatsby, den niemand so richtig fassen kann. Gatsby ist das Gravitationszentrum und bleibt doch lange eine Leerstelle in diesem Roman. Denn über seine Herkunft kursieren widersprüchliche Gerüchte. Gatsby sei aus bester Familie, ein Oxford-Mann und Kriegsheld. Oder ist er doch nur ein Betrüger? Aus einer Hörbuchfassung nach der Übersetzung von Lutz W. Wolf, gelesen von Burkhard Klausner.
Jemand hat mir erzählt, dass er mal einen Mann umgebracht hat. Ein Schauder überlief uns. Es ist doch so, dass er im Krieg ein deutscher Spion war. Einer der Männer nickte bestätigend. Das habe ich auch gehört, versicherte er. Von einem Mann, der alles über ihn wusste. Sie sind zusammen aufgewachsen in Deutschland. Nein, nein, sagte das erste Mädchen. Das kann nicht sein, weil er im Krieg in der amerikanischen Armee war.
F. Scott Fitzgerald erzählt von einer Gesellschaft, die nach dem Ersten Weltkrieg das Vergnügen sucht. Schnelle Autos, Alkohol, Jazz und Nachtleben prägen Gatsbys Gegenwart. Es sind die Roaring Twenties, die wilden Zwanziger. Eine Zeit des wirtschaftlichen Booms, die Zeit der Prohibition und eines nie dagewesenen Konsumrauschs in den USA. Von dieser schillernden Oberfläche erzählt uns eine unscheinbare Nebenfigur. Der junge Börsenmakler Nick Carraway, Gatsbys Nachbar, der tritt als staunender Ich-Erzähler und Zeuge der Ereignisse auf.
Ich halte mich deshalb stets mit jeglichem Urteil zurück. Eine Gewohnheit, die mir viele eigentümliche Naturen erschlossen hat, mich aber auch häufig zum Opfer von altgedienten Langweilern machte.
Nick steht einerseits am Rand dieser Geschichte, ist andererseits aber verwandt mit der einen Person, die Gatsby schmerzlicher begehrt als jede Kostbarkeit der Erde. Nicks schöne und reiche Cousine Daisy wohnt in der Nähe von Gatsby auf der anderen Seite der Bucht. Mittlerweile ist sie mit Tom Buchanan verheiratet, einem untreuen und selbstherrlichen Schnösel. Vor dem Krieg aber waren Daisy und Gatsby ein Liebespaar. Und alles, was Gatsby heute tut, sein ganzes Vermögen, seine Partys, seine Selbsterfindung, zielen nur darauf, Daisy zurückzugewinnen. Und so klingt das in Jack Claytons Verfilmung von 1974.
Wieso hast du nicht auf mich gewartet?
Weil reiche Frauen niemals arme Männer heiraten, Jay Gatsby. Wusstest du das nicht? Reiche Frauen heiraten niemals arme Männer.
Gatsby will seine große Liebe nicht nur zurückhaben. Er will die Jahre dazwischen auslöschen. Will, dass Daisy erklärt, ihren Mann Tom nie geliebt zu haben. Sein Traum ist absolut und genau darin liegt Gatsbys Tragik. Eine bedeutungsvolle, viel zitierte Szene zwischen Nick und Gatsby.
Man kann die Vergangenheit nicht zurückholen. Man kann sie nicht zurückholen? Natürlich kann man das.
Er redete eine Menge über die Vergangenheit und ich hatte den Eindruck, dass er etwas zurückgewinnen wollte. Eine Vorstellung von sich selbst vielleicht, die in seine Liebe zu Daisy investiert worden war.
Sorgfältig hat sich Gatsby als Kunstfigur erschaffen. Aus einem armen Farmer wurde ein Mann von Welt, mit neuem Namen, neuer Biografie und neuem Auftreten. Gatsby lebt den amerikanischen Traum und er zerstört ihn gleichzeitig. Denn aller Luxus, aller Prunk und diese großspurigen Gesten können nicht verbergen, dass Gatsbys Aufstieg nicht nur seine Arbeit verlangt hat, sondern auch Lügen, Verbrechen und Anpassung. Daisy bringt ihm das am Ende auch nicht zurück. Die berühmten letzten Sätze des Romans.
Gatsby glaubte an das grüne Licht, an die wundervolle Zukunft, die Jahr für Jahr vor uns zurückweicht. Damals entwischte sie uns, aber was machte das schon? Morgen laufen wir schneller, strecken die Arme weiter aus und eines schönen Tages, so kämpfen wir weiter wie Boote gegen den Strom und unablässig treibt es uns zurück in die Vergangenheit.
F. Scott Fitzgerald schreibt einen mitreißenden Unterhaltungsroman mit viel Gefühl und Action. Der Autor legt in der privaten Liebesgeschichte aber auch eine nationale Erzählung frei. Amerika, die USA, erscheinen als Land der Selbsterschaffung. Herkunft soll überwindbar sein, Erfolg jedem offenstehen und Zukunft wichtiger sein als Vergangenheit. Der große Gatsby zeigt, wie begrenzt diese Versprechen sind, und zwar damals wie heute. Denn die sozialen Schranken bleiben stabil. Gatsby kann sich teure Hemden kaufen, eine Villa besitzen und Gäste bewirten. Er bleibt ein Eindringling in der Welt des alten Geldes, in der Erfolg so leicht mit Wert verwechselt wird, Reichtum mit Unschuld und Sehnsucht mit Wahrheit.
Stories made in USA. Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Ein weiterer Meilenstein der Great American Novels. Bis zum 4. Juli täglich hier in der Lesart, auch im Büchermarkt, im Deutschlandfunk und natürlich die ganze schöne Reihe online unter deutschlandfunkkultur.de. Morgen, schon mal vormerken, kommt die unsterbliche Scarlett O'Hara in Margaret Mitchells Bürgerkriegssaga Vom Winde verweht.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute zu einem Buch mit ja doch schon mal flott klingendem Titel, Einmal, Zweimal, Keinmal. So hatte der Germanist und Kognitionsforscher seine jüngste Arbeit benannt. Es geht darum, wie wir Erfahrungen machen. Wir schauen es uns an mit unserer Kritikerin Andrea Rödig im Studio. Hallo.
Hallo.
So in der Ferienzeit, da trifft man ja oft so auf diese Wörter vom Erlebnis. So Erlebniswandern gibt's, Erlebnisradeln, Erlebniswälder habe ich gelesen, Erlebnisgipfel und natürlich Erlebniswelten. Was würde denn der Fritz Breithaupt dazu sagen zu diesen Erlebnissen, die ja auch immer Erfahrungen sind?
Ja, ich dachte überhaupt, in Klagenfurt gibt es ja wahrscheinlich auch einen Ingeborg-Bachmann-Erlebnisweg demnächst. Ja.
Stimmt.
Genau. Nee, aber darum geht es in dem Buch. Wie werden eigentlich aus Erlebnissen Erfahrungen? Und die These ist, also wir haben nicht einfach Erfahrungen, wir machen die. Es muss also etwas Aktives hinzukommen. Also er sagt das eben kognitive, bestimmte kognitive Akte. Und die zweite These ist, die Erfahrungen sind natürlich abhängig davon, wann und wie wir sie machen, in welcher Weise, wann uns ein Ereignis zustößt. Und so erklärt sich dann eben auch der Titel des Buches. Mhm. Wir machen Erfahrungen eben zum ersten Mal, zum zweiten wiederholten Mal oder wir machen sie eben überhaupt nicht.
Weil das erste Mal von etwas, daran kann man sich meistens ganz gut erinnern. Was sind denn so die Merkmale des ersten Mals?
Ja, man muss zuerst sagen, der Fritz Breithaupt ist zwar ein Kognitionsforscher, aber eben auch ein Literaturwissenschaftler. Das heißt, er nimmt Beispiele häufig aus Geschichten und Erzählungen. Und für die Erfahrungsform das erste Mal zum Beispiel zitiert er ausführlich, wie ein US-amerikanischer Starkoch Anthony Bourdain den Geschmack seiner ersten Auster beschreibt. Oder eben er rekurriert auf die Kinsey-Reporter aus den 1950er Jahren, worin Menschen über erste sexuelle Erfahrungen im Leben berichten. Und dabei fällt ihm dann was ganz Eigenartiges auf, nämlich meist wissen wir, wann das gewesen ist. Aber wie genau das eigentlich war, das können wir nur ziemlich ungenau beschreiben. Und das ist sozusagen für das Label, dies war das erste Mal, müssen wir also dem Ereignis erst im Nachhinein überhaupt einen Rahmen geben und da es aus einer bestimmten Perspektive sehen, es auch deklarieren, das und bewerten nach dem Motto, das war meine erste Auster. Und das war so großartig, dass ich einfach Starkoch werden musste.
Bei mir war es so, dass die erste Aussage, die ich schrecklich fand, 20 Jahre später, das zweite Mal fand ich sie toll. Aber genau mit diesem zweiten Mal, das finde ich eigentlich so das Interessantere, weil es ja irgendwie kaum erinnerungsträchtig ist. Wer erinnert schließlich schon an was er zum zweiten Mal erlebt hat? Wird das dann nicht schon doch ein bisschen langweilig?
Nee, eben nicht. Also wie das Beispiel eben schon sagt, es muss nicht sein, kann sein, muss aber nicht. In der Regel ist es eben umgekehrt. Erst die Wiederholung macht eine Erfahrung rund. Ja? Also erst es kommt jetzt das Vergleichen und Beurteilen, das war besser, das war schlechter. Auch so eine Kennerschaft oder Expertise gewinnen wir eigentlich erst durch Wiederholung. Und wir können auch wieder, also natürlich Erlebnisse dann umdeuten in der Wiederholung. Und dann Breithaupt spricht dann von kognitivem Edieren. Und er hat auch ganz interessante Versuchsergebnisse, fand ich. Also wenn man Menschen zum Beispiel zweimal dasselbe Musikstück vorspielt, ohne ihnen zu sagen, dass es dasselbe ist, und fragt, welche Version war die bessere, dann sagen die zweite. Oder es gibt Studien dazu, dass man Horrorfilme eigentlich ganz gerne öfter schaut, weil es mehr Spaß macht, wenn man weiß, aus welcher Ecke das Monster kommt. Also Gefühlsintensität okay. Lässt nach, aber Genuss nimmt zu.
Okay, jetzt müssen wir natürlich noch den dritten Fall klären. Einmal ist keinmal, heißt es ja so volksmündlich. Was ist denn damit, mit diesem keinmal? Was meint denn Fritz Breithaupt damit, so wenn ein Erlebnis keinmal stattgefunden hat, dann kann man ja auch keine Erfahrung damit gemacht haben, oder?
Ja, das würde man denken, genau. Er meint aber auch nicht, also er meint damit einfach, dass es Erlebnisse sind, die gar nicht in der Realität stattgefunden haben. Also Imagination, im Drogenrausch, im Wachtraum, in der Fantasie. Und da muss er sich, finde ich, jetzt argumentativ schon ziemlich verbiegen. Also er findet dann, er meint dann, okay, also wenn wir etwas in der Fantasie durchleben, dann wird es nur eine Erfahrung, wenn es was Widerständiges hat, was Negatives. Weil seine These ist immer, also summa summarum, eine Erfahrung, die sich lohnt, ist immer mit Schmerz verbunden. Sie entsteht dadurch so eine Art Riss, dass wir eine Differenz von vorher und nachher haben und eine Erfahrung uns auch tatsächlich verändert im Leben.
Frau Rüdig, ist dieses Buch nun ein Lektüre-Erlebnis oder ja, eine echte Erfahrung?
Also man muss es sagen, das Buch hat interessante Aspekte, aber insgesamt ist es eine Plappermühle. Also die Titel, also Kapitel werden mit Thesen abgeschlossen und die fassen dann die Kapitel wieder zusammen, dann gibt es nochmal Zusammenfassung der Zusammenfassung, das Ganze nochmal in tabellarischer Form. Und viele der Beispiele sind auch relativ beliebig. Also man fragt sich jetzt, warum zitiert er dies und nicht jenes? Und bei näherem Hinsehen finde ich jetzt auch die Thesen relativ banal. Also sind eben Binsenweisheiten. Etwa nur Erfahrung macht das Leben tief. Naja, also klar, sicher. Und also wenn man sagen würde, Erfahrung ist immer mit Schmerz verbunden, würde ich sagen, die Lektüre, immer ein ganzes Buch dafür lesen, war zwar eine Erfahrung, aber leider irgendwie kein richtig glorreiches Erlebnis. Sehr schade.
Danke Ihnen, Andrea Rödig, über Einmal, zweimal, keinmal, wie wir Erfahrung machen. Das Buch von Fritz Breithaupt, jetzt bei Suhrkamp erschienen, 280 Seiten, kosten 26 Euro. Mehr dazu, wie immer, auf Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App. Es ist immer ein großer Moment für das ganze geistige Deutschland, wenn verkündet wird, wer den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält. Eine der großen Ehrungen unseres Landes. Festlich wird der Preis dann begangen in der Frankfurter Paulskirche während der Buchmesse. Und seit 10 Uhr steht der Name für 2026 fest. Es ist der französisch-britische Autor und Jurist Philip Sands. Und wir wollen uns über ihn unterhalten mit Klaus Brinkbäumer vom Stiftungsrat des Deutschen Friedenspreises. Er ist am Telefon. Toll, dass Sie Zeit für uns haben. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Brinkbäumer.
Hallo, grüße Sie herzlich, Herr Scholl.
Wir gestehen, dass uns der Name im ersten Moment gar nichts gesagt hat, Philip Sands. Stellen Sie uns nun kurz vor, Herr Brinkbäumer, wer ist das?
Philip Sands ist 1960 in London geboren und es fällt schwer, ihn so in einer Kategorie einzuordnen, weil er viele Dinge miteinander verbindet und da staune ich schon. Ne? Er ist Professor, er ist Jurist, er ist Professor unter anderem in Harvard, da als Gastprofessor und ureigentlich am University College in London. Dann ist er Menschenrechtsanwalt. Er arbeitet am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, hat dort in über 25 Verfahren agiert, vertritt unter anderem die Menschen in Gaza. Er ist ein Autor, sonst wäre er der Falsche für den Friedenspreis des deutschen Buchhandels, ein wirklich begeisternder Autor.
Ein, genau, ein literarische Sachbücher soll er brillante genau. geschrieben haben.
Hm? Genau. Rückkehr nach Lemberg ist ein meisterliches Buch. Die Rattenlinie, 2020 erschienen, ist mein heimlicher Favorit. Die Rattenlinie erzählt von Otto Wächter, das war ein SS-Offizier, und dessen Flucht, die durch den Vatikan erleichtert wurde und dann über Argentinien führte, die klassische Route. Und dann verbindet dieses Buch ja Kriminalgeschichte, Agentengeschichte mit einer zutiefst empathischen Erzählung über die Opfer natürlich und dann einer ganz, ganz einfühlsam geschilderten Begegnung mit dem Sohn Horst Wächter, dem Sohn des Täters, der nicht an die Taten des eigenen Vaters glauben kann. Und das ist ein begnadet geschriebenes Buch.
Diese Bücher werden wahrscheinlich jetzt werden wieder viel gelesen, aber Herr Brinkbäumer, in den letzten Jahren waren es ja doch sehr prominente Namen. Salman Rushdie, Anne Applebaum, der große Historiker Karl Schlögel. Wie sind Sie denn auf Philip Sands gekommen?
Wir hatten ihn schon mehrfach in der Diskussion, auch in den vergangenen Jahren. Und jetzt muss ich sehr vorsichtig mit meinen Worten sein, weil wir natürlich aus den Jury-Sitzungen nicht berichten dürfen. Wir sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja, und in diesem Jahr hatten wir eine exzellente Long. Da fing es schon an und dann eine ebenso exzellente Shortlist und jeweils stand er natürlich drauf, sonst wäre es am Ende nicht geworden. Warum jetzt Philip Sands? Weil Menschenrechte eine so wichtige Rolle spielen, weil seine Texte eine so wichtige Rolle spielen, weil gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, das Recht ja nun wirklich so oft und an so vielen Orten mit Füßen getreten wird, weil andere Menschen brauchen, die sich für sie einsetzen. So, es gibt so viele Unterdrückte und das Thema, sein ureigentliches Thema, die Durchsetzung des Rechts, übrigens auch des Ökozids, also der Umweltzerstörung, die dann Vertreibung nach sich zieht, das sind, man möchte sagen, brandaktuelle Themen.
Jetzt haben Sie schon gesagt von der Verschwiegenheit der Jury. Ich hatte so ein bisschen gehofft, Herr Brinkbäumer, Sie selbst sind ja auch ein sehr prominenter Journalist. Und wenn wir Sie jetzt mal haben, so vielleicht ein kleines Mäuschen, das uns ein bisschen an den inneren Kern des Friedenspreises enthüllt. Aber
versuchen Sie es weiter.
Aber war denn so die Zustimmung einstimmig? Haben Sie sich schnell auf ihn geeinigt?
Das ist eines der Details, ich kann Ihnen ein bisschen über die Reihenfolge erzählen. Wir haben eine Longlist. Es dürfen ja alle Menschen ihren Namen einreichen und dann diskutieren wir tatsächlich über jede und jeden Einzelnen, zumindest kurz. Dann entsteht eine Liste von, sagen wir mal, 12 bis 15 Kandidatinnen und Kandidaten. Und da arbeiten wir dann sehr, sehr, sehr genau mit Dossiers zu jeder und jedem Einzelnen. Dann kommt eine Shortlist und dann wird irgendwann abgestimmt. Und da darf ich jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen.
Klaus Springbäumer vom Stiftungsrat des Börsenvereins über den frisch ernannten Friedenspreisträger 2026, Philippe Sands, den französisch-britischen Autor und Juristen. Die Preisverleihung dann am 11. Oktober in der Frankfurter Paulskirche. Herr Springbäumer, besten Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Es war mir eine Freude, danke Ihnen.
Alles Gute, tschüss.